Es ist Freitag, der 2.4.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und frohe Ostern hier bei Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber ist zu reden? Und ich freue mich, dass sie diese aktuelle Stunde mit mir bestreitet. In meinem Herzen ist immer ein Zimmer frei. Sie ist jung und jünger. So heißt zumindest ihr wunderbarer Podcast bei Audible, den sie zusammen mit Edin Hasanovic macht. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute an seine Stelle treten darf. Hier ist die lebenskluge und sympathische Christine Westermann. Guten Morgen.
Vielen Dank, Micky. Guten Morgen. Du bist ja auch eher in meinem Alter als Edin, das ist, glaube
ich. Ja,
wir fangen gleich mal mit Komplimenten an, oder?
Ja, ich habe das ja wohl durchaus mitbekommen, dass er sehr häufig auf dein Alter anspielt und das mal mehr oder minder begeistert aufgenommen wird. Das wird heute keine besonders große Rolle spielen, wobei das ist nicht ganz klar, denn wir kommen ja gleich noch auf das Thema Impfen zu sprechen. Und ja, da hast du schon deutlich mehr Berechtigung als ich, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Das ist ein Fall wirklich, wo ich total happy bin, dass ich 72 bin, zum ersten Mal in meinem Leben.
Hast du eigentlich die Bilder gesehen von dieser Bahnstrecke Berlin-Hannover? Da liegen zwei Loks in Wolfsburg quer und deshalb ist diese Strecke dicht. Ist es jetzt eigentlich ein Plan von Frau Merkel gewesen, um die Mobilität einzuschränken?
Ich weiß es nicht. Ich habe auch, als ich die Bilder gesehen und ich dachte, es ist ein größeres Zugunglück, aber die Stimme der Nachrichtensprecherin war völlig gelassen und da habe ich gedacht, so schlimm kann es nicht gewesen sein.
Ja, oder die Sprecherin war gestern Abend schon so abgestumpft, dass sie gesagt hat, pass auf, wir haben schon deutlich schlimmere Sachen gehabt. Das ein oder andere Zugunglück fällt jetzt auch nicht mehr weiter ins Gewicht.
Genau.
Ne? Bitter ist halt einfach, wenn man dann in Wolfsburg festhängt. Ne? Stell dir mal vor, da irgendwie.
Aber ist es nicht egal, wo du jetzt festhängst? Das ist doch.
Ja, hast du auch wieder recht. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, Lockdown in Hamburg.
Ist nicht schlecht, oder?
Ja, es ist definitiv besser als in so manch anderen Städten, in denen ich in meinem Leben gewesen bin. Es ist auszuhalten. Wir kommen zu
die Schlagzeile des Tages.
Umfrage: Mehrheit für härteren Lockdown, schlechtes Zeugnis für Krisenmanagement. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Mehrheit der Deutschen unterstützt die Forderung nach einem härteren Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. 2/3, 67% der Bundesbürger stimmen angesichts steigender Infektionszahlen einem entsprechenden Appell von Intensivmedizinern zu, wie aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD Deutschland-Trend hervorgeht. Jetzt ist natürlich meine Frage, zählst du auch zu diesen 2/3? Das ist ja jetzt gleich so die Gewissensfrage, ne?
Ja, zähle ich dazu. Ich möchte nur, dass es endlich losgeht. Ich möchte jetzt nicht, dass erst, also Armin Laschet hat gesagt, wir sollten über die Osterfeiertage mal nachdenken. Und da habe ich so ein bisschen, ich möchte kein Politiker-Bashing machen, aber da habe ich mal so gedacht, Leute, ihr müsst mal ein bisschen aufpassen, wie ihr formuliert oder von wem ihr euch das formulieren lasst. Man kann doch jetzt nicht sagen, wir sollten mal drüber nachdenken, wo Mathieu eigentlich am letzten ist, also wo wir mitten in der dritten sind und dann zu sagen, wir werden über die Osterfeiertage nachdenken. Das ist so, wo ich so denke, muss einer anders formulieren. Es geht nur um die Formulierung.
Ja, das war meines Erachtens auch so ziemlich die gemeinste Headline, die ich in diesem Jahr gelesen habe vom Spiegel. Da stand ja wirklich einfach nur, Laschet will an Ostern nachdenken. Und da denkt man so, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt einfach nur nochmal so 100 weitere Inzidenzen nachdenken und dann kommt aber auch schon eine Entscheidung. Dafür wird er natürlich auch jetzt durchs Netz geprügelt. Muss dieser Mann unter, ich sag mal, Denkmalschutz?
Aber Micky, ganz ehrlich, weißt du, wie viel dummes Zeug wir am Tag labern? Und wir haben noch nicht mal ein Mikrofon immer vor der Nase. Und ich habe da irgendwie... Also bin ich da ein bisschen milde gestimmt. Mhm. Manchmal, als Merkel gesagt hat, Gründonnerstag, aus Gründonnerstag machen wir einen Ruhetag, da habe ich gedacht, wann war Angela Merkel das letzte Mal an der Wurst- und Käsetheke vor Feiertagen? Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen weltfremd. Aber ich finde schon, also sie stehen alle unter einem unglaublichen Druck. Laschet steht noch unter dem Druck, wird er jetzt Kanzlerkandidat oder nicht? Ich finde, man sollte da, ich würde gerne ein bisschen freundlich sein.
Du hast dieses Thema schon so wunderbar aufgegriffen, deswegen machen wir damit jetzt auch direkt weiter.
Blattgold.
Der Tagesspiegel meldet, nur jedes fünfte CDU-Mitglied will Laschet als Kanzlerkandidat. CDU-Chef Laschet steht auch bei den eigenen Parteimitgliedern nicht hoch im Kurs. Viel lieber hätten die CSU-Chef Söder als Spitzenkandidat der Union. Da stellt man sich natürlich die Frage, wer ist denn dieses fünfte CDU-Mitglied, das sagt, ich hätte gerne Laschet als Kanzlerkandidat? Es ist nicht ganz so leicht. Also diese ganze Pandemie ist ja auch ein ganz großes Thema der Kommunikation. Wie kommuniziert man? Wie spricht man die Bürger an? Und wann ist eigentlich die Messe bereits gelesen? Also meine Behauptung ist ja, dass für Laschet, also um Jagoda Marinic nochmal zu zitieren, die ja im letzten Jahr schon sagte, Laschet habe sich bereits im April entkanzlert, ich würde dem beipflichten. Seitdem ist eigentlich das Image von Laschet als Macher schon weitestgehend ramponiert und er ist jetzt so quasi so Zeit der Zauderer. Und es ist seitdem nicht besser geworden.
Aber Micky, ist es nicht auch so, dass du in der Position, in der er ist, du kannst eigentlich sagen, was du willst und es wird dir falsch ausgelegt oder es wird dir gegen dich ausgelegt. Bis zur Wahl sind es noch 6 Monate. Kein Mensch weiß, was in diesen 6 Monaten noch passieren wird. Vielleicht verkalkuliert sich Söder komplett mit seinen Ausgangssperren und mit den strengeren Maßnahmen. Ja. Und vielleicht wird irgendwann Laschet mal dafür gefeiert, dass er sagt, ich will mal über Ostern nachdenken. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, man muss, also weißt du, stell dir vor, Merkel hätte sich nicht entschuldigt für diese Ruhetagsregelung, sondern hätte gesagt, ja, das war jetzt eben so und das müsst ihr auch verstehen. Es ist halt stressig, wenn man 14 Stunden über irgendwas tagt und mitten in der Nacht dann vor die Presse tritt. Wenn das mal einer von euch machen muss, werdet ihr sehen, wie es schwer. Weißt du, wenn sie sich nicht entschuldigt hätte, wäre sie gescholten worden dafür, dass sie sich nicht entschuldigt hat. Und dann da wurde sie gescholten dafür, dass sie sich entschuldigt hat, auch anerkannt. Aber was haben wir für eine Fehlerkultur im Land, hat irgendeiner geschrieben. Da habe ich gedacht, sag mal, geht's noch? Entschuldigung hat doch nichts mit Fehlerkultur zu tun. Man braucht keine Kultur, um Fehler einzusehen, sondern man macht einen Fehler und man entschuldigt sich. Das sollte zum ganz normalen Leben einfach dazugehören.
Das ist wahr.
Rede ich mich jetzt um Kopf und Kragen oder verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin auch grundsätzlich ganz klar für die Handreichung. Ich bin für das Wohlwollen, denn daran mangelt es uns natürlich ganz extrem, das Wohlwollen. Genauso wie speziell natürlich im Netz ja im Grunde genommen immer die Schuldvermutung im Raume steht.
Ja, und es wird immer interpretiert, was einer gemeint haben könnte. Aber das ist doch das, was ich denke. Und dann macht jemand, ein Kommentator, seine Gedanken zur Realität. Und da gehe ich immer raus, wo kein Loch ist. Weil ich denke, ihr wisst doch gar nicht, was Merkel denkt. Ihr glaubt es zu wissen. Und ihr haltet das dann für die Wirklichkeit. Ne?
Also das ist wahr.
Ich möchte wirklich, dass all die im Spiegel sitzen oder bei der Taz oder auch wir, die wir jetzt hier sitzen und alles besser wissen, dass wir mal ein halbes Jahr Praktikum als Bundeskanzler machen.
Oh, das bitte, um Gottes Willen.
Ja,
Gottes Willen. Ja, nee, ich möchte mich auch finanziell nicht mehr so downgraden. Haha.
Genau.
Was eigentlich auch wirklich ein Witz ist. Ne? Also, aber gut, sei es drum. Da hatte übrigens damals der gute Kollege Steinbrück im Wahlkampf mit seinem Sparkassendirektorenvergleich natürlich auch total recht, als er sagte, dass er eigentlich ein Unding ist, dass jeder mittlere Sparkassendirektor mehr verdient als die Bundeskanzlerin. Das ist natürlich auch komplett richtig. Das nur mal am Rande, weil der Job wahnsinnig stressig ist. Aber nochmal zu Laschet zurück, denn es ist ja nun auch Teil der Wahrheit, dass die CDU gerade merkt, dass die Prozente abrauschen. Sie würden gerne diese Wahl gewinnen und langsam wird es eng, denn es kann auch einfach sein, dass wir am 27. September eine Kanzlerin Baerbock haben und die Union achtet natürlich schon sehr genau darauf, mit wem sie jetzt am ehesten diese Wahl noch gewinnen können. Es kann durchaus passieren, dass Söder sagt, ist nett, dass ihr mich bittet, aber ich hole bekomme ja hier keine blutige Nase. Und jetzt könnte es einen Plan C geben. Und das ist Ralf Brinkhaus, der derzeitige Fraktionsvorsitzende, der sich ja durch ein paar flammende Reden im Bundestag zuletzt so ein bisschen auf die Karte gesetzt hat. Oder es kann natürlich auch passieren, dass die CDU-Delegation aus München wieder zurückfährt und bevor sie zu Armin Laschet nach Aachen fahren, noch einen kleinen Schlenker im Sauerland bei Friedrich Merz machen und sagen, ja, Friedrich, hätte sie nicht vielleicht doch Bock?
Aber weißt du, Micky, die Bundestagswahl ist Ende September. Das sind noch mehr als 6 Monate.
Ja.
Und irgendwann im Juni, Juli, August werden wir alle ein bisschen freier leben können, weil dann fast alle geimpft sein werden.
Du bist aber sehr positiv gestimmt.
Ja, und weißt du, wie schnell der Mensch vergisst? Auf einmal stellt der Mensch fest, er kann wieder sein Bier draußen trinken gehen und er kann wieder essen gehen und er kann ins Konzert und ins Theater gehen. Und dann wird man sagen, ach komm, das haben wir doch alles super hingekriegt und eigentlich hat uns die Politik toll geführt und super, dass Merkel da war. Und weil Merkel das so toll gemacht hat, komm, wir bedanken uns bei der CDU und wählen christdemokratisch. Also ja. Weißt du, Ich
will das nicht ausschließen, dass das passieren kann. Der Mensch, da stimme ich dir auch zu, der Mensch vergisst ja gerne schnell. So. Und klar kann das sein, dass natürlich im August, im Juli die Dinge so gut gelaufen sind, dann, weil dieser Supertanker Deutschland abgelegt hat, dass man es bis dahin vergessen hat. Es ist wirklich nicht auszuschließen, aber ich glaube, diese Hoffnung macht man sich halt im Konrad Adenauer genauso auch.
Weißt du, ich meine, nicht vergessen, dass es weniger dramatisch ist als jetzt. Und ich glaube schon, dass die CDU mit den Umfragewerten jetzt die Quittung dafür einfährt, dass es so ein relatives Chaos war und dass nicht genug Impfstoff da ist. Und man kann jetzt 1000 Dinge aufführen. Und wenn sich das alles ein bisschen eingependelt und zurechtgeruckelt hat und wenn dann alle geimpft sind und wenn es wirklich halbwegs zurück in die Normalität geht, dann werden viele CDU-Wähler feststellen, dass sie mit ihrer Partei dann doch ganz gut gefahren sind und sagen, ja, wenn es in die Krise geht, sind die immer noch die Besten. So könnte ich mir das vorstellen. Ist natürlich auch ein bisschen naiv gedacht, aber ich glaube, so bin ich.
Die unbequeme Meinung
kommt von Horst Seehofer. Der Tagesspiegel berichtet, Seehofer will kein AstraZeneca, Steinmeier lässt sich impfen. Kein AstraZeneca-Vorbild. Innenminister Seehofer brüskiert Gesundheitsminister Spahn. Der Bundespräsident dagegen vertraut dem zuletzt umstrittenen Vakzin. Ja, Seehofer will sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Zitat, ich lasse mich nicht bevormunden. Das hat er der Bild-Zeitung gesagt, nachdem Jens Spahn wiederum sagte, dass doch bitte Kabinettsmitglieder sich doch als vertrauensbildende Maßnahme bitte doch mit AstraZeneca, jetzt will ich schon in Richtung Söder gehen, AstraZeneca impfen lassen mögen. Das finde ich insofern interessant, als ja Markus Söder vor kurzem schon über AstraZeneca sagte, ja, sollen sie sich doch impfen lassen, wer sich traut. Also da muss man jetzt mal einfach sagen, ich glaube, die CSU hat sich zuletzt erfolgreicher gegen AstraZeneca eingesetzt als gegen Korruption. Das ist so mein Eindruck. Also Söder und Seehofer erledigen diesen Impfstoff dann final im Alleingang.
Aber weißt du, was ich spannend fand? Ich habe es gestern Nachmittag so in den Nachrichten gehört, dass Jens Spahn wohl bei einer Pressekonferenz davon überrascht worden ist, dass sich der Bundespräsident hat impfen lassen.
Ach so.
Da habe ich auch gedacht, Leute, was ist denn bei euch los?
Ja.
Also wenn es eine gescheite Öffentlichkeitsarbeit gäbe, würde doch vielleicht das Bundespräsidialamt anrufen und sagen, Leute, Hans-Walter lässt sich impfen. Vielleicht macht er was draus oder so. Ne? Aber das fand ich schon gut. Söder sagt, ich mach's nicht und Steinmeier lässt sich mit AstraZeneca impfen. Das ist ein
witzig,
bisschen,
ne? Aber jetzt auch da wieder hatte man jetzt auch zuletzt das Gefühl, dass da überhaupt irgendetwas koordiniert wird. Ne? Bei Steinmeier ist es natürlich wirklich gut. Jetzt sage ich mal, wenn Steinmeier in den nächsten Tagen keine bemerkenswerte Reaktion zeigt, dann ist eigentlich alles wie immer. Und in Berlin ist es ja so, dass es ja auch heute am Karfreitag so ist, dass 60- bis 70-Jährige mit AstraZeneca impfen lassen können. Also da ist in Berlin ist heute quasi AstraZeneca-Freitag. Und jetzt wird es ja für dich auch interessant, ja, weil dieser Impfstoff. So, ich möchte nicht auf dein Alter anspielen, aber du hast es ja angeschoben. Du bist ja jetzt im Grunde genommen genau in der Zielgruppe und du warst es am Anfang ja nicht, weil AstraZeneca am Anfang ja für über 65-Jährige nicht empfohlen wurde. Und jetzt plötzlich heißt es erst, also jetzt nur noch ab 60. Und da bist du jetzt in the game, wie man so schön
ja,
sagt.
Und ganz ehrlich, wenn wir schon so relativ privat werden, ich lasse mich nicht mit AstraZeneca impfen. Ich warte lieber noch 4 Wochen oder 6. weil ich Thrombose vorgeschädigt bin und ich habe einfach Angst.
Okay,
ich habe einfach Angst und das will ich nicht und ich habe mich ein bisschen geschämt. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich habe meine Hausärztin angerufen und habe gesagt, wenn es denn soweit ist, ob sie mich bitte auf die Liste setzen würde. Dabei ist das völlig normal. Du sollst deinen Hausarzt anrufen und sagen, ich möchte geimpft werden und dann funktioniert es. Und ich bin jetzt auf einer Impfliste und ich rechne jetzt mal damit, dass ich bis also Mitte April oder so, dass ich mit BioNTech geimpft werde.
Ja, okay, das ist ja dann auch
wirklich absehbar. Ende Mai. Genau. Ich wollte vorher noch was zu ganz kurz zu Steinmeier sagen, weil ich es sehr interessant fand, den staatstragenden Steinmeier im Unterhemd zu sehen.
Und ich habe mich hat dich das erotisiert? Wir können offen reden.
Nicht wirklich. Ich habe mich gefragt, ob er sich vorher überlegt hat, was für ein Unterhemd er anzieht. Und ich fand das klasse, weil er hat nicht so Schießer Feinripp angehabt, sondern so ein richtiges, so ein American, so ein T-Shirt, was bis oben hin.
Ach so, wie Marlon Brando in Unbeugsam oder so.
Ja. Muscle-Shirt habe ich jetzt nicht
gesehen. Endstation Impfstoff mit Frank-Walter Steinmeier.
Aber das fand ich interessant, dass man den Bundespräsidenten mal so ein bisschen halbnackt gesehen hat.
Da kannst du mal sehen, wie bescheiden wir mittlerweile alle geworden sind in diesen Lockdown-Zeiten. Ne? Es fehlt einfach an Sinneseindrücken, dass man sich jemand schon so an dem. Aber nein, es ist ja okay. Das sei übrigens auch noch gesagt, weil die Meldung kam auch noch von der Zeit. Ich zitiere nur: Jens Spahn dämpft Erwartungen an Impfstart in Arztpraxen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor übersteigerten Erwartungen an den Impfstart in Arztpraxen gewarnt und da sage ich jetzt mal ganz offen, Erwartungen? Wer von uns hat denn
noch? Kein Mensch hat Erwartungen gehabt. Die haben doch vor 3 Wochen schon gesagt, 20 bis 50 pro Woche für eine Praxis. Da kannst du es dir ausrechnen.
Und es sind 35.000 Hausarztpraxen. Ne? Also das ist auch erstmal überschaubar.
Aber es geht los und lass uns, ich möchte gerne wieder auf das Positive kommen. Es geht endlich los.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Sputnik, Russlandreise, Impfung inklusive, das schreibt die Tagesschau. Mehrere Tourismusagenturen wollen bald Russlandreisen anbieten, bei denen die Impfung mit Sputnik V oder 5, es ist bis heute nicht ganz geklärt, zum Programm gehört. Eine Sonderregelung soll das ermöglichen. Dennoch bleiben Fragen offen. Und da gibt es diverse Berichte aus Russland von Menschen, die zum Beispiel, das fand ich einen interessanten Absatz, für Ausländer sind die scheinbar leicht zugänglich. Selbst im Traditionskaufhaus GUM, wie der Italiener Luigi gegenüber russischen Medien erzählt, als ich ins GUM kam, fragten sie mich nicht einmal, ob ich Russe bin oder nicht. Sie fragten nur, ob ich einen Pass habe. Ich füllte einen Fragebogen aus und wurde danach geimpft. Also im Kaufhaus des Ostens kann man sich schon impfen lassen. Die ersten werden wahrscheinlich demnächst wie Matthias Rust einfach auf dem Roten Platz landen und sagen, komm, Scheibe runter, direkt wie Steinmeier, Ärmel raus. Genau. Ja, wann geht's nach Moskau? Christine, vielleicht doch früher.
Wir wollten letztes Jahr, wir haben ein befreundetes Ehepaar und wir machen jedes Jahr irgendeine schöne Städtereise. Und da haben wir beschlossen, wir machen Moskau und fahren dann im Zug nach St. Petersburg.
Ja.
Und das ist natürlich ausgefallen. Und jetzt lese ich, dass ein norwegischer Reiseveranstalter diese Impfreisen nach Moskau anbietet. 22 Tage. Also du kommst an, 4-Sterne-Hotel, Wellness und Kultur. Du wirst geimpft und weil es ja ein paar Wochen dauert, bis du die zweite Impfung kriegen kannst, kannst du einen längeren Ausflug mit Übernachtung nach St. Petersburg machen. Da bin ich mal schon mal kurz ins Nachdenken gekommen. Das ist doch super, oder, wenn es funktioniert?
Ja, absolut.
Also ich würde es natürlich nicht machen, das ist Quatsch, aber ich finde es clever. Ich finde es super, was Leuten in dieser Pandemie eingefallen ist und einfällt.
Ja, dann liegt jetzt natürlich gleich der schwere Begriff des Impfdränglers in der Luft. Aber ich glaube, das löst sich auch im Laufe der Zeit auf, je mehr Leute auch parallel nach Malle fliegen und dort zum Gemeinwohl ja überhaupt nichts beizutragen haben. Ist es ja so, wenn man geimpft aus Russland wieder zurückkommt, dann hat man ja durchaus auch einen gewissen Dienst an der Allgemeinheit geleistet. Interessant finde ich übrigens, dass aufgrund dieser Knappheit, weil auf der europäischen Ebene dann einfach zu wenig bestellt wurde oder zu billig oder wie auch immer, es würde einer gewissen Pointe nicht entbehren, wenn Merkel am Ende bei Putin vorstellig werden müsste, um ihn zu bitten, uns doch bitte etwas Impfstoff zu liefern. Das muss ich nach all diesen geopolitischen Verwerfungen und auch versäumten Gelegenheiten Stärke zu zeigen, wäre das schon eine ganz lustige Pointe. finde ich.
Ja, das wäre wirklich spannend.
Oder?
Ja.
Also deshalb, Leute, jetzt erstmal nicht verwechseln, ne? Aus dem Ausland rein und in Russland Spritze setzen ist Impftourismus. In Russland Spritze setzen und raus ins Ausland, das ist Olympia, ne? Bitte jetzt keinen Fehler machen.
Gucken mal, wer da spricht.
T-Online meldet, Kandidatur in Thüringen, Hans-Georg Maaßen will für CDU in den Bundestag. Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will offenbar in den Bundestag. Er hat bereits eine lange politische Vorgeschichte. Ja, in Thüringen, da strebt er ein Bundestagsmandat an. Das Interessante ist, es ist die Heimat des Abgeordneten Marc Hauptmann, der wegen Maskengeschäften sein Mandat niedergelegt hat, aus der CDU ausgetreten ist und gegen den ermittelt wird. So, und genau dessen Mandat, das hätte jetzt gerne Hans-Georg Maaßen. Der ist ja eine Galionsfigur der Werteunion. Und die Werteunion ist für mich ja immer so ein bisschen da einzuordnen. Also wem die AfD so ein bisschen zu offen rechts ist, der fühlt sich in der Werteunion eigentlich ganz gut aufgehoben. Und dieser Hans-Georg Maaßen, der spielt ja eine ganz spezielle Rolle in der CDU. Also der war ja für den Verfassungsschutz lange das, was die Ever Given für den Suezkanal war. Und das ist, also ich glaube, das ist das Letzte, was die CDU jetzt gerade noch gebrauchen kann.
Weißt du, für mich ist das ohne Worte. Für mich ist es ohne Worte. Auch dass es der Wahlkreis von Marc Hauptmann ist, der wegen der Maskenaffäre gerade abgetreten ist. Also ich verstehe nicht, was in Thüringen los ist, oder ich will es eigentlich auch gar nicht.
Da klingst du schon wie Kramp-Karrenbauer. Die stand nämlich auch da, als sie in dieser ganzen Kemmerich-Angelegenheit in Thüringen aufgeschlagen ist und dem Landesverband sagen wollte, Leute, macht das mal rückgängig. Und die haben die alle angeguckt und gesagt, was willst du denn hier? Ist doch alles top. Bis Merkel dann aus Südafrika gesagt hat, so, jetzt mal Feierabend hier. Und dieser Landesverband Thüringen ist halt wahnsinnig schwer in den Griff zu bekommen und wird natürlich auch noch lustig für Armin Laschet. Der muss ja irgendwann auch mal dahin und sagen, Freunde, was macht ihr eigentlich gerade? Und Hans-Georg Maaßen, der ist ja mal kurz vor Büffelhelm und das wird interessant.
Ja, das wird wirklich. Stell dir vor, Armin Laschet muss da hinfahren, um Ordnung in den Laden zu bringen und schmiert ab.
Ja.
Das möchte man sich vielleicht gar nicht vorstellen, oder?
Du, das kann durchaus passieren. Also Armin Laschet ist schon ist auch bei Lanz schon abgeschmiert. Warum soll ihm das nicht?
Das habe ich leider nicht gesehen. Hast du das gesehen?
Das habe ich gesehen.
Sensationell, das habe ich nicht gesehen.
Schade. Ja, Lanz war so sein Nordmazedonien. Er hatte eigentlich gedacht, das wird jetzt a walk in the park. Und dann plötzlich hielt er sich eigentlich nur noch an seinem Wasserglas fest. Der großartige Arno Frank schrieb im Spiegel auch darüber einen tollen Text, dass das so ein bisschen wie Stierkampf war. Und Laschet, ja, er war natürlich der Stier oder der Ochse. Nimm es, wie du möchtest. Das war toll. Also wer sich das, ich habe das jetzt schon zweimal gesehen. Das ist so ein bisschen das deutsche Frost Nixon. Das lohnt sich sehr, sich das anzusehen.
Das gucke ich mir noch an, das mache ich.
Das hat mich überrascht.
Wechsel an Verlagsspitze. Julia Jägel verlässt Gruner und Jahr, das berichtet die FAZ. Sie hat nicht nur den Verlag geprägt, sondern spielt in der deutschen Medienlandschaft eine herausragende Rolle. Jetzt gibt Julia Jägel ihren Posten als Chefin von Gruner und Jahr ab. Ihr Nachfolger wirkt als Verlagschef und zugleich bei RTL. Das ist eine Meldung, darauf hattest du mich aufmerksam gemacht. Mich müsste es auch interessieren, weil als Sternkolumnist geht mich das ja auch was an. Aber du fandest es besonders bemerkenswert. Aus welchem Grund?
Ich habe es in der Süddeutschen Zeitung von gestern gelesen und ich fand es spannend, weil sie freiwillig aufhört und sie hat das begründet und hat gesagt, sie hat in der Pandemie auch innegehalten, wie wir alle, und hat sich gefragt, was das Leben wohl noch mit einem anstellen kann. Und hat beschlossen, dass sie mal guckt, was das Leben mit ihr anstellen will. Jetzt wünsche ich mir sehr, dass das wirklich wahrhaftig ist, dass das wirklich der Grund ist, dass sie gesagt hat, ich will mal gucken, was noch kommt, oder ich will einfach mal abwarten, oder ich will nicht noch weiter hoch, was ja kaum vorstellbar ist. Ja. Vielleicht steckt was Privates dahinter. Ich weiß nicht, Uli Wickert ist auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht steckt was Privates, eine Krankheit oder so dahinter.
Also er wirkt die Tage noch dann, sehr fit, als er bei Lanz oder bei
Hinder irgendwelchen
oder
Quizshows oder so.
Ja, oder so. Stimmt, genau, da habe ich noch gesehen. Genau, da war er auch. Du hast recht. Es ging natürlich um Käse, ist ja völlig klar.
Ja, Selbstverständlich. Aber weißt du, wenn jemand sagt, ich will mal sehen, was das Leben noch mit einem anstellen kann, dann finde ich, ist das ein großer Satz.
Ja. Also, ja, vor allen Dingen, wenn man so eine hochdotierte, hochrangige Position aufgibt, ne? Und mit 49, das ist ja auch so ein neuralgischer Punkt.
Vielleicht auch, wo ist man, diese 50 für sie auch wirklich ein Einschnitt, wo sie erstmal gucken will. Also, wenn das so wäre, wie ich mir das so vorstelle, dass es sein könnte, finde ich das wunderbar, wenn einer, der so wirklich in einem sehr luxuriösen Hamsterrad ist, wenn der plötzlich innehält und sagt, nee, das kann nicht alles gewesen sein, da muss noch was anderes sein, dann finde ich das toll. Ich finde die Frau sowieso toll, weil ich sie unglaublich attraktiv finde. Das ist wirklich so. Die ist so, so wäre ich gerne wie die optisch.
Muss ich einfach was Aristokratisches,
sagen.
Ne, oder?
Ja, die hat was Feines, die hat was gut Gebildetes und trotzdem glaube ich, dass sie mitten im Leben steht und als Frau Chef von Krone und Ja zu sein, ist doch, also besser geht ja wirklich nicht.
Aber ist halt auch mal wieder eine Vorstandschefin weniger, die dann wiederum durch einen Mann ersetzt worden ist. Das ist auch leider dann zahlenmäßig die Wahrheit, ne?
Aber weißt du, da können wir uns noch ungefähr 42 Jahre dran abarbeiten, bis sich das mal richtig geändert.
Na, auch bedauerlich, oder?
Ja, na klar.
Unterm Radar.
Ist dieser Mann eigentlich in den letzten Monaten nicht zwingend gewesen? Trotzdem lohnt es sich, kurz ein Wort darüber zu verlieren, denn du hast unlängst Karl Lauterbach getroffen, liebe Christine. Und das wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen.
Ja, weil ich habe so eine kleine Wandlung durchgemacht. Er ist mir am Anfang der Pandemie, also vor einem Jahr, mit seinen ständigen Mahnungen wirklich, ich fand es ein bisschen anstrengend. Mhm. Und dann hat sich das im Laufe des letzten Jahres hat sich das ein bisschen gewandelt, weil ich das toll finde, dass er nicht nur jammert und nölt, was man ihm ja immer vorwirft, sondern...
Da kann ich nur vorwarnen. Also das ist ganz, also ja, ganz gefährlich.
Aber dann sag auch mal, mach mal nach, wie er sagt, aber wenn wir das machen, dann wird alles gut. Das macht er nämlich immer. Ja. Er hält immer das Licht ans Ende des Tunnels. Und das finde ich großartig. Und ich habe ihn in dieser Sendung kennengelernt und wir hatten natürlich unterschiedliche Garderoben, aber ich habe gehört, wie er mit der Produktionsleitung gesprochen hat und sich erkundigt hat, in was für eine Sendung er da geht. Er kannte die Sendung nicht. Ja. Was man sagen kann, bist du verrückt, irgendwo hinzugehen, wo du gar nicht weißt, wo du bist. Aber das macht auch diesen Typen aus, dass der denkt, das ist eigentlich egal, wo man mich hinstellt. Ich bin immer nur Karl Lauterbach. Und jemand, der so dicht bei sich ist, das fand ich toll. Und dann hat die Produktionsfrau versucht, ihm zu beschreiben, wo er ist und hat gesagt, ach, wissen Sie, die Sendung, die ist so wie David Letterman. Sie kennen doch David Letterman. Und dann sagt er, nein, kenne ich nicht. Und dann hat sie den zweiten Anlauf genommen und hat gesagt, also so wie Harald Schmidt früher war. Und dann hat er sie angeguckt und es war ganz klar. Und er hat gesagt, und das fand ich auch super, er hat mit kein bisschen Charme oder so einfach gesagt, den kenne ich nicht. Und das ist doch super, wenn einer dazu steht, wenn einer nicht, also ich hätte mich rausgeredet, hätte gesagt, ja, habe ich schon mal und ja, klar, ich hätte gelogen. Und er war einfach ganz wahrhaftig und hat sich...
Aber auch ein bisschen Markenpflege aus seiner Sicht, oder? Da auch so ein bisschen, ja fast außerirdisch daherzukommen und zu sagen, ich habe mit diesen irdischen Dingen nichts zu tun. Ich interessiere mich für Harvard und Studien.
Aber warum unterstellst du ihm da jetzt sowas? Micky, das würde ich gar nicht sagen.
Das ist gemein, ne? So eine Lustfeindlichkeit, das stimmt eigentlich auch gar nicht. Das ist,
also
das ist
Lust,
tatsächlich auch ein bisschen unfair, was ich da mit ihm mache.
Der ist ein grandioser Tischtennisspieler. Das macht ihm richtig Lust. Und wenn er die Wahl hat, zwischen eine Frau kennenzulernen oder sein ganzes Leben weiterhin salzlos zu essen, dann wird er sich für salzlos essen entscheiden. Was ich auch großartig
finde. Ja, aber er will
ja
eine Frau kennenlernen. Er war doch jetzt unlängst bei Frau Kolodewig sogar. Ja, natürlich.
Ja, aber
bei RTL exklusiv.
Ja, aber weißt du, ich glaube, der hatte keine Ahnung, worauf er sich einlässt, wenn er zu Frau Kolodewig geht. Wobei man sollte schon meinen, dass er Berater hat, aber vielleicht wird er.
Weil er lässt sich jetzt einfach nur noch wie so ein Tanzbär jetzt einfach nur noch durch irgendwelche Arenen ziehen und sagt, ist mir eigentlich egal, wo du mich hinstellst. Ich erzähle da irgendwas von.
Aber ich würde gerne eine Lanze für ihn brechen, weil er wirklich ein sehr schräger Typ ist. Ja. Aber er ist einfach nur Karl Lauterbach, ja.
Und aufrichtig. Ja, er ist aufrichtig, er ist engagiert und auf seine Art uneitel, weil er sich um die Sache kümmert.
Richtig.
Und das macht ihn so ein, bringt ihn so ein, es merkelt ein bisschen bei ihm, finde ich.
Also da ist wenig Emotion und gleichzeitig viel Emotion, weil er, wenn er über seine Wissenschaft spricht und darüber, dass jetzt endlich was passieren muss, ist er unglaublich emotional. Und ich finde es schön, wie er sich sorgt. Das, also das gefällt mir einfach.
Komm, wir salzen jetzt zum Schluss, aber trotzdem noch so ein bisschen nach.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Gesucht die perfekte Nudel. Das ist jetzt nicht irgendein Beitrag von six.de oder so, sondern da geht es jetzt tatsächlich um Pasta. Ein Amerikaner tüftelte 3 Jahre lang an der richtigen Pastaform. Nun gibt es die Cascatelli-Nudeln, die wie Kommata aussehen. Doch war sein Ansatz überhaupt sinnvoll? Das fragt die Süddeutsche. Ich frage mit. Also worum geht es denn da jetzt genau? Und gab es Nachbesserungsbedarf bei der Nudel?
Ja, er hat das auf Englisch so formuliert, es muss Sauceability haben, also es muss die Soße gut aufnehmen, es muss Forkability haben, also gut auf der Gabel hocken und Tooth Sinkability. Das heißt, die Zähne müssen sich in die Nudel graben können. Und diese Nudel, die
das gibt es doch alles schon,
ja,
oder?
Ja, das finde ich auch. Und vielleicht sollte er mal nach Italien fahren. Ich weiß nicht, wie viele Nudelsorten es gibt. Und ganz ehrlich, also da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen USA-Bashing machen. Also wenn ein Amerikaner eine Nudel erfindet, ja, dann kannst es doch einfach abhaken. Soll einfach mal nach Italien fahren und soll sich da mal richtig
ist das,
machen.
Ist das schon, ist das, also Christine, ist das schon Nudelnationalismus, was du hier betreibst?
Ich hätte die italienische Staatsbürgerschaft zur deutschen, weil ich mag die Sprache sehr und ich habe sie gelernt, aber ich kann sie nicht sprechen, weil ich einfach diesen südländischen Singsang nicht drauf habe und also ich finde, es muss keine neue Nudel geben, aber die Amerikaner, jeck wie sie sind, die Nudel ist da schon ausverkauft. Ne? Also das Viererpack von diesen Cascatelli kostet 17 Dollar,
okay.
99, sind aber schon ausverkauft. Ja. Also wird schon ein Riesengeschäft werden.
Okay, 17,99 Dollar, nicht schlecht. Dafür kauft Jens Spahn eine Maske in Deutschland. In Deutschland kannst du ja schon froh sein, wenn die Nudeln nicht in Sahnesoße ertränkt werden oder abgeschreckt. Ne? Also von daher, ich möchte an dieser Stelle meine Frau Niki Hassania grüßen. Die hat nämlich sich gerade aus den USA eine dicke Packung Mac and Cheese kommen lassen.
Oh,
Macaroni and Cheese. Ja, also da, du darfst jetzt kulturpessimistisch werden, das ist mehr als angebracht.
Nein, ich mag das. Ich habe 10 Jahre in San Francisco gelebt. Ich mag all diesen Kram.
Stimmt,
den
genau.
Ich liebe Big Mac, ich liebe Macaroni and Cheese. Das ist so, da ist richtig Käse drin, das zieht sich. Jeder Italiener würde sterben, bevor er das essen muss. Aber ich finde das super. Das ist so ein TV-Essen und ich finde es großartig.
Und weißt du, was das Geile daran ist? Weil Niki nämlich gerade im Flieger Richtung Bombay unterwegs ist als Flugbegleiterin, kann ich mir jetzt diese Riesenpackung einfach reinziehen und sie kann nichts dagegen machen. Und so werde ich jetzt dieses Osterwochenende bestreiten. Ansonsten wünsche ich allen einen fröhlichen Lockdown, eine fröhliche Ausgangssperre, mit Ausnahme von Bayern. Da sind die Schuhläden geöffnet.
Wie bitte?
Weil es offensichtlich, ein Verwaltungsgericht hat das alles wieder gekippt. Die Schuhläden dürfen geöffnet bleiben, denn ist offensichtlich lebenswichtig für den täglichen Bedarf, dass man zumindest auch bei Ausgangssperren und Lockdown Schuhe kaufen kann. Also in Bayern heißt es, the shoe must go on. Und wir wissen also, wo wir jetzt hinfahren.
Genau.
Christine, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir ein schönes Osterwochenende und würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder hier vorbeikämst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung schon jetzt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank und fröhliche Ostern.
Siehst du, man kann sich auch ganz gut mit mittelalten Männern unterhalten.
Ja,
es müssen nicht immer die
jetzt
ganz
sag doch mal, wie alt
sein,
bist
über
du?
Audible.
Wie alt bist du?
43.
Du bist ja noch ein ganz junger Typ.
Ja, aber ich sehe halt sehr alt
aus. Ja, das stimmt. Du hast halt gut gelebt.
Das ist mein Geheimnis. Ja, das ist richtig. Ich verabschiede mich jetzt rein.
Ja, ja.
Mach's gut. Bis dann.
Du auch.
Ciao.
Tschüss, Niki.
Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller, Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.